True Crime Austria.
Hallo und herzlich willkommen zur 53. Episode von True Crime Austria. In der Hitze Wiens schmort heute für euch ein Podcast-Duo. Das sind ich, Katharina, und natürlich hört ihr auch wieder Hubertus.
Hallo.
Wir plaudern zu Beginn mal wieder aus dem Podcast-Nähkästchen, das heute wie gesagt recht aufgeheizt ist, weil in Wien sind gerade wirklich dolle Temperaturen, und zwar zu zweierlei Themen. Das eine betrifft nochmal Spotify. Da kann man offenbar mittlerweile Kommentare zu Folgen machen. Wir hatten das aber nie freigeschaltet und waren sehr überrascht, dass das trotzdem die ganze Zeit möglich war.
Es ist wohl so, dass Spotify euch dort automatisiert in unserem Namen abfragt, wie ihr denn die Folge fandet. Und nur, dass das ganz klar ist, das haben wir nicht selber aktiviert. Und all denjenigen, das müssen wir so sagen, die uns Feedback gegeben haben, Fragen gestellt haben, gesagt haben, ja, das war toll oder wie wär's denn hiermit oder ich habe noch eine Frage zur Folge. Tut uns leid, dass wir nicht darauf geantwortet haben, denn A, können wir das nicht. Spotify in seiner unendlichen Weisheit bietet diese Möglichkeit nicht an. Und B, haben wir erst jetzt festgestellt, dass hinter unserem Rücken diese Umfragen gemacht wurden.
Das ist total schade und auch kurios, weil Fragen sollten ja eigentlich dafür da sein, dass man sie auch beantworten kann. Aber wie Hubertus gesagt hat, geht das leider nicht. Wir würden das aber gerne tun. Deswegen an dieser Stelle vielleicht schon einmal wieder vorab unsere Kontaktdaten. Wenn die Fragen euch noch aktuell sind und ihr gerne eine Antwort darauf hättet, wir antworten euch sehr gerne, aber dann auf Kanälen, auf denen das auch geht. Das sind zum Beispiel Facebook und Instagram, wo ihr uns als True Crime Austria findet. Unsere Mailadresse lautet hinweise@truecrimeaustria.at. Und wer uns gern unterstützen würde, findet in den Shownotes Links zu Patreon, Steady und PayPal. Das ist der Hinweis, den ihr normalerweise immer hinten an der Folge findet, aber heute mal wieder ein bisschen früher. Und dieses ganze Thema ist für uns ein bisschen nervig, weil es auch Bewertungen betrifft. Das haben wir ja schon öfter mal angesprochen. Wenn uns da jemand schreibt, haben wir einfach keine Möglichkeit, uns auch dazu zu äußern. Also sei es jetzt auf Apple Podcast oder sonst wo. Was da steht, das steht da. Und wir können weder Danke sagen, noch ein Feedback dazu geben. Wir freuen uns aber, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, diese Spotify-Umfragen zu beantworten. Natürlich auch, wenn ihr uns generell schreibt oder wenn ihr Bewertungen abgebt. Aber falls es einen Austausch geben soll, wendet euch bitte über Social Media an uns und da können wir dann auch die Fragen beantworten.
Das soll euch aber wirklich nicht davon abhalten, uns, wo ihr nur könnt, positiv zu bewerten, wenn ihr das natürlich möchtet. Denn es ist ja oft so, man schreibt mal einen Kommentar oder reagiert auf irgendwas, wenn einem etwas nicht gefallen hat. Und wenn einem etwas gefallen hat, dann sagt man, ja, passt eh, muss ich nicht weiter darauf reagieren. Es wäre ganz schön, wenn ihr Spaß an unserem Format habt oder Freude oder es einfach nur interessant findet, dann auch mal sagt, hey, das war super, vielen Dank.
Das ist nämlich auf diesen ganzen Plattformen recht essentiell für die verschiedenen Rankings und damit würdet ihr uns tatsächlich auch helfen zu wachsen. Und wir möchten an dieser Stelle auch nochmal Danke sagen für die, die in der ersten oder zweiten Runde unserer Umfrage mitgemacht haben. Da haben wir nämlich auch ganz viel tolles Feedback bekommen, das uns sehr gefreut hat.
Und uns natürlich auch hilft, das Angebot, das wir haben und machen, noch mehr nachzuschärfen.
Im zweiten Punkt vorab geht es um das Stichwort Content Notes, also Hinweise auf sensible Inhalte. Und das ist gerade, wenn man von True Crime spricht, gar nicht so banal und vor allem auch gar nicht so einfach.
Wir haben das schon öfter erwähnt, wir müssen es auch immer wieder erwähnen, damit wir es, wenn man so möchte, alle in Erinnerung und im Kopf behalten, was da das richtige Maß ist. Und es ist ja so, was ihr hier bei uns hört im Podcast, das sind Ereignisse, Dinge, die tatsächlich passiert sind. Und nicht nur das, die durch unseren nationalen Fokus auch in eurer Nähe passiert sein können, in eurem Umfeld. Nicht jemand kennt jemanden, der jemanden kennt, dem das passiert ist, der damit zu tun hatte. Und uns erreichen immer wieder Meldungen, dass sich Leute wünschten, hey, macht doch eine Content Note. Ja, macht die vor dem Absatz, wenn was passiert, macht sie vor dem ganzen Thema, etc. etc. Und wenn wir all diesen Wünschen nachkommen würden, wo wir auch vorab gar nicht wissen, wer wie wo damit zu tun hat, dann würden wir gefühlt in jedem zweiten Satz sagen, so Vorsicht für alle, die das jetzt betrifft, hier geht's um dieses und jenes Thema. Das können wir natürlich nicht erfüllen und wollen wir auch nicht, weil wir euch zutrauen, dass ihr, wenn ihr ein True Crime Format anhört und reinhört, dass ihr dort wisst, mit welcher Art von Thematik ihr es zu tun bekommt, nämlich mit wahren Verbrechen und realen Taten.
Insgesamt ist True Crime halt kein Wohlfühlthema. Und diese Diskussion über die Intensität sozusagen, die diskutieren wir wirklich häufig, weil es bei den Recherchen auch schon Momente gab, in denen wir uns bewusst entschieden haben, etwas gar nicht erst zu nennen. Oder auch natürlich an uns gemerkt haben, dass bestimmte Infos geballt einfach viel sind. Und das sind dann auch Momente, in denen wir am Anfang der Folge und auch vor der Nennung von Details deutlich sagen, Achtung, es geht um XY, falls euch das nahe geht, skippt lieber.
Und manchmal sprechen wir das ja sogar für ganze Folgen aus. Zum Beispiel, wenn es um Verbrechen an Kindern geht, und das bringt uns zum Thema, denn heute haben wir genauso eine Folge.
Für manche Menschen bedeutet das Wort Familie Geborgenheit. Vor allem die Beziehung von Eltern zu ihren Kindern sollte etwas Beschützendes und Sicheres haben. Und obwohl wir alle wissen, dass das nicht immer der Fall ist, erscheinen Familientragödien besonders grausam. In Graz wurde im Jahr 2006 ein solcher Fall verhandelt. Die Babys, um die es geht, waren Unbekannte. Sie hatten nicht einmal Namen bekommen, bevor ihre Mutter ihnen etwas antat. Wir wollen ihre Geschichte heute so gut wie möglich rekonstruieren. Für die Schilderungen haben wir die Namen der Beteiligten geändert. Es geht los mit Die Babymorde von Graz.
Ende Mai 2005 war es warm in Graz. Ein Familienvater ging in den Keller, um für seine Kinder Eis aus der Gefriertruhe zu holen. In dem Wohnhaus teilten sich alle ein Kühlgerät. Der geschiedene Taxifahrer war als Untermieter bei einem Paar eingezogen. Als er nach dem Eis suchte, machte er eine Entdeckung, die bis über die österreichischen Grenzen hinaus für einen medialen Aufschrei sorgen sollte. In Plastik eingewickelt fand der Mann die Leiche eines Neugeborenen. Er informierte sofort die Polizei. Die Beamten sahen sich den Fund nur kurz an, um keine Spuren zu verwischen. Die Kühltruhe wurde sofort sichergestellt und in die Gerichtsmedizin geschafft. Neben dem erschütterten Untermieter lebte auch noch das besagte Paar im Haus, Claudia Auer und Helmut Grubeck. Sie hatten die Immobilie 2000 oder 2001 übernommen und wurden zu Verdächtigen. Noch am Abend des Fundes verhörte man das mutmaßliche Elternpaar. Auf das Baby angesprochen, brach die Verdächtige in Tränen aus.
Vor 2 Jahren hatte ich, nach einer unbemerkten Schwangerschaft, eine überraschende Niederkunft, als ich in der Badewanne lag.
Im Schock habe sie das Kind offenbar in den Gefrierschrank gelegt. Sie könne sich aber nicht daran erinnern. Der Lebensgefährte hingegen hätte gar nichts von der Schwangerschaft oder der Geburt gemerkt. Die Frage war nun, ob das Kind bei der Geburt gelebt hatte. Das musste überprüft werden, bevor man von einem eventuellen Verbrechen sprechen konnte. Vorerst gab es damit keinen Grund, das Paar festzuhalten. Am Tag darauf gingen die beiden normal arbeiten, wirkten Berichten zufolge wenig beunruhigt. Bei der gerichtsmedizinischen Untersuchung wurde allerdings klar, dass es nicht bei einer Entdeckung bleiben sollte. In einem Plastiksack zwischen Vorräten lag ein weiteres Kind. Die Vermutung? Beide Babys waren in der Kühltruhe erstickt, in der man sie gefunden hatte. Eine weitere Einvernahme der verdächtigen Frau folgte am 2. Juni, bis spät in die Nacht. Ja, sie sei ein weiteres Mal schwanger gewesen, gab Claudia Auer zu. Auch dieses Kind wäre in der Badewanne zur Welt gekommen. Helmut Grubeck war wiederum ahnungslos. 2 unbemerkte Schwangerschaften, Geburten und Kindstötungen also. Konnte das wirklich sein? Nun kamen beide in Untersuchungshaft. Nach den Entdeckungen in der Kühltruhe wurde das Grundstück am Morgen des 3. Juni gründlich überprüft. Die Ermittelten setzten Spürhunde ein. Es dauerte nicht lang, bis sie im Garten auf 2 Malereimer stießen. Einer unter Geröll versteckt, ein anderer unter einem Holzhaufen. Sie waren mit Beton gefüllt und in jedem von ihnen ein weiteres Kind. So hatte man nun insgesamt 4 tote Babys auf dem Grundstück in Graz-Gösting gefunden.
Die Geschichte des Paares, dessen 4 tote Kinder 2005 in Graz gefunden wurden, begann Ende der 90er. Helmut Grubeck betrieb seit 1995 eine Tischlerei. Als Claudia Auer als Buchhalterin dazukam, stand die Firma bereits kurz vor dem Konkurs. Den dreifachen Familienvater Grubeck zerrüttete diese Situation. Er hatte Kredite für das Haus laufen, in dem er mit seiner Ehefrau und seinen Kindern wohnte. Die waren mit dem maroden Betrieb nicht zu stemmen. Das Paar kannte sich aus seiner steirischen Heimatgemeinde, heiratete jung mit 18 Jahren. Mit 20 hatte Grubeck bereits 2 Kinder. Ein drittes würde noch folgen und das besagte Haus wurde gebaut. Er arbeitete so viel es ging. Auch Buchhalterin Claudia Auer legte sich ins Zeug. Die beiden standen stets Seite an Seite, bis sie sich schließlich ineinander verliebten. Da war Grubeck noch verheiratet. Das dritte Kind kam zur Welt, als die andere Beziehung schon längst lief. Schließlich trennte Helmut Grubeck sich aber und zog zu seiner Mitarbeiterin und neuen Partnerin. Vorerst in eine kleine Garçonnière in der Grazer Innenstadt, später in das bereits beschriebene Haus. Das war im Jahr 2000 oder 2001. 4000 Kubikmeter Grundstück und darauf ein altes, aufgelassenes Sägewerk. Perfekt für sein Handwerk. Grubeck konnte nach dem Ende seiner Firma wieder als Tischler arbeiten und Pfuscheraufgaben übernehmen, während Auer als Buchhalterin in einer Tankstelle bei Köflach Geld verdiente. Sie nahmen einen Untermieter auf und auf dem großen Grundstück konnten Wohnwagen zur Miete Rast machen.
Was die Vergangenheit anging, hatte nicht nur Helmut Grubeck sein Päckchen zu tragen. Auch Claudia Auer hatte schon einiges erlebt. Sie wurde 1973 geboren und wohnte mit ihrer Familie im Bezirk Hartberg, genauer in Puchegg. Die Eltern betrieben einen Hof. Sie und ihr jüngerer Bruder wuchsen behütet auf. Fragte man frühere Bekannte, gab es nichts Ungewöhnliches zu erzählen. Sie sei lustig und lieb gewesen, schien immer extrovertiert zu sein, aufgeschlossen zumindest. Gut, Konzentrationsprobleme hätte Auer gehabt, meinte eine Lehrerin. Vielleicht fiel sie deshalb irgendwann durch und brach mit 16 Jahren die HTL ab, um eine Lehre als Bürokauffrau in einem Baumarkt zu machen. Als Claudia Auer Anfang 20 war, kam es zu einem Gerichtsverfahren gegen sie. Dem Arbeitgeber waren Unregelmäßigkeiten bei den Zahlungen aufgefallen. Sie konnte als Verursacherin identifiziert werden. Der Vorwurf lautete auf Betrug. Warum hatte die offenbar lebenslustige, unbescholtene junge Frau das getan? Ein Mann soll der Grund gewesen sein. Der Cabrio-Fahrer wird er in manchen Berichten genannt. Veruntreut wurden wohl bis zu 1 Million Schilling. Nach dem Währungsrechner der Österreichischen Nationalbank heute fast 143.000 Euro. Nichts davon behielt die Verliebte für sich. Alles gab sie ihrem Partner, offenbar aus Angst, ihn zu verlieren. Claudia Auer wurde schuldig gesprochen. Vor allem in einem kleinen Ort wie ihrer Heimatgemeinde sprach sich das schnell herum. Es heißt, sie hatte daraufhin mit einem schlechten Ruf zu kämpfen.
Vielleicht war der es, der sie in die Stadt trieb, nach Graz. Wechselnde Jobs und Wohnungen folgten, die Suche nach einem Lebenspartner, der aber nicht kam, bis sie Helmut Grubeck kennenlernte. Als die beiden zusammenzogen, war das für Auer die Chance auf eine eigene Familie. Aber ihr Freund lehnte solche Gedanken ab.
Wenn du ein Kind bekommst, kannst du dich schleichen.
Soll er ihr immer wieder gesagt haben, wenn das Thema aufkam. Das Paar schuftete weiter. Noch immer gab es Schulden und Vorwürfe. Schon seine Ehefrau hätte versucht, ihn mit Kindern zu halten. Später würde Grubeck vorbringen, inmitten dieser Situation hätte er vieles übersehen. 4 Schwangerschaften jedenfalls. Oder mehr? Nachbarinnen und Nachbarn gaben an, sogar eine 5. Schwangerschaft bemerkt zu haben. Angeblich wurde dieses fünfte bzw. chronologisch erste Kind bereits im Jahr 2000 geboren, noch bevor das Paar das Haus übernahm. Eine Leiche wurde aber nie gefunden.
In fast täglichen Einvernahmen versuchten die Ermittelnden, den Babymorden von Graz und ihren Umständen näher zu kommen. Konnte Claudia Auer sich wirklich nicht erinnern? War es möglich, dass Helmut Grubig nichts bemerkt hatte? Woran waren die Kinder gestorben? Und waren sie bei der Geburt lebensfähig gewesen? Laut einem Ermittler brachen die beiden Verdächtigen bei den Verhören immer wieder in Tränen aus.
Die mutmaßliche Täterin gab an, ihr seien die Neugeborenen im Bad einfach so herausgeflutscht. Sie habe sie dann sofort entsorgt.
So wird es aus der Befragung zitiert. Auer blieb dabei, dass sie sich an kaum etwas erinnern konnte. Die Reihenfolge der Geburten sei ihr unbekannt. Auch, ob es Mädchen oder Buben gewesen waren. Der psychische Zustand der Mutter wurde untersucht. Dabei gab es keine Anhaltspunkte für krankhafte Störungen. Am 7. Juni 2005 folgten Ergebnisse aus der Gerichtsmedizin. Die beiden Kinder aus der Kühltruhe, ein Junge und ein Mädchen, waren dort behutsam aufgetaut worden, um die Untersuchungen vornehmen zu können. Nun stand fest, sie waren lebensfähig gewesen und hatten geschrien. Luft hatte die Lunge durchströmt und sie dabei aufgedehnt. Ein Gerichtsmediziner erklärte, wie die Lebensdauer bestimmt werden könne.
Wenn ein Kind schreit, schluckt es auch Luft, die gelangt in den Magen-Darm-Trakt. Je nachdem, wie weit diese Luftsäule reicht, kann bestimmt werden, wie lange das Kind gelebt hat.
Diese Untersuchungen waren bei den beiden einzementierten Babys, ebenfalls ein Junge und ein Mädchen, nicht mehr möglich. Lediglich, dass es keine Knochenbrüche und damit keine äußere Gewalteinwirkung gab, wurde festgehalten. Die Feststellung der Lebensfähigkeit wendete den Fall. Ab diesem Moment liefen die Ermittlungen wegen Kindstötung nach der Geburt und Mordverdacht, beziehungsweise im Falle des Lebensgefährten wegen Beihilfe. Während der Untersuchungshaft machte Claudia Auer Berichten zufolge einen auffälligen Wandel durch. Sie wurde als fröhlich beschrieben, immer mit einem Spruch auf den Lippen. Als sie dann am 8. Juni zu einer polizeilichen Einvernahme geführt wurde, war ihr Blick fahl und abwesend. Die Kindsmutter schwieg zu den Todesursachen. Die Worte Kind und Baby verwendete sie nie.
DNA-Ergebnisse bestätigten dann gut eine Woche später, was schon vermutet wurde. Die beiden Babys aus der Tiefkühltruhe waren die leiblichen Kinder von Claudia Auer und Helmut Grubeck. Bei den stark mitgenommenen Leichen der einbetonierten Kinder stand aus genannten Gründen noch ein Untersuchungsergebnis aus. Um dem Tatablauf näher zu kommen, wurde am 16. Juni 2005 auch ein Lokalaugenschein vorgenommen. Dafür setzte man Puppen ein. Die Verdächtige sollte erklären, wo sie die Kinder geboren hatte und was dann geschah. Als man Claudia Auer zu den Orten führte, stand die Presse bereit. Sogar der amerikanische Fernsehsender CNN berichtete. Auer zog sich eine Jeansjacke über den Kopf, um unerkannt zu bleiben. Das war wohl auch ihre Bedingung für die Kooperation gewesen. Sie wollte nicht fotografiert werden. Parallel wurden Orte ausgekundschaftet, an denen das Paar zuvor gelebt hatte. Wenn es am letzten Grundstück tote Kinder gab, vielleicht auch an den vorherigen Wohnorten? Schließlich hatte die Mutter immer nur die Geburten und Entsorgungen zugegeben, mit denen sie auch konfrontiert worden war. Zwei Wohnungen in Graz wurden ermittelt, doch an denen hätte es keine solche Versteckmöglichkeit gegeben. Die Nachmieter sollten daher nicht behelligt werden. Im September 2005 kam Helmut Grubeck aus der Untersuchungshaft frei und sprach in einem Interview mit News. Darin gab er Details seiner Beziehung preis und beteuerte seine Unschuld. Wenn er etwas bemerkt hätte, dann wäre alles ja gar nicht so weit gekommen. Claudia Auer trug einer eigenen Aussage zufolge weitere Kleidung, um die Schwangerschaften zu kaschieren. Und sie hätte sich nur im Dunkeln umgezogen. Sie habe bemerkt, dass Blutklumpen aus ihr gegangen seien, wenn sie in der Badewanne saß. Ihr Lebensgefährte sei da aber nie daheim gewesen. Auch nicht, wenn sie die Teppiche reinigte, die durch die enormen Blutmengen verschmutzt worden waren. Und den Leichengeruch, den sie mit Duftbäumen zu bekämpfen versuchte, hatte er offenbar auch nicht bemerkt. Ihre Hauptaussage wiederholte sie vor Polizei, Untersuchungsrichter und Psychiater. Sie habe die 4 Kinder geboren und könne sich weiter an nichts erinnern.
Bevor wir uns einige Gutachten näher ansehen, müssen wir noch einen gesetzlichen Fakt aufdröseln. Paragraph 79. Wir haben ja schon die Anklagepunkte für Claudia Auer genannt, Kindstötung nach der Geburt und Mord. Warum wird da eine Unterscheidung gemacht? Im Strafgesetzbuch ist unter dem Paragraphen 79 eine Tat namens Tötung während oder unmittelbar nach der Geburt zu finden. Neonatizid ist der Fachbegriff dafür. Ein Sonderfall, der der Mutter einen Ausnahmezustand nach der Geburt eingesteht und in dessen Folge ein verringerter Strafrahmen von, in Anführungszeichen, nur bis zu 5 Jahren eingesetzt wird. Berücksichtigt werden dabei die hormonelle Ausnahmesituation, Entkräftung, Schmerzen und Gemütserregung. Im österreichischen Strafgesetz wurde dieser Umstand erstmals 1803 festgehalten, ist also schon sehr alt, wenn man so möchte. Bei juslein.at haben wir noch diesen Kommentar zur Konkretisierung gefunden.
Paragraph 79 StGB ist ein schuldrelevantes Sonderdelikt. Die Privilegierung kommt nur der Mutter zugute. Der Tatbestand weist objektivierte Schuldmerkmale auf. Entscheidend ist, wann die Tathandlung geschah, also während der Geburt oder solange die Mutter noch unter der Einwirkung des Geburtsvorgangs steht, und nicht, wann der Tötungsvorsatz gefasst wurde. Demnach erhält die Mutter die Privilegierung auch dann, wenn sie schon lange vor der Geburt im Sinn hatte, das Kind bei der Geburt zu töten.
Also würde er auch gelten, wenn Claudia Auer von Beginn an vorgehabt hätte, das Kind nicht am Leben zu lassen. Oder eben die Kinder? Die große Frage war, ob dieser Paragraph angewendet werden könnte oder sollte. Dass es nicht für alle Taten vorgesehen war, wurde schon während der Voruntersuchung klar. Denn man könnte ja annehmen, dass die Überraschung, die Auer beschrieb, nur beim ersten Kind stattfand. Nach der ersten Schwangerschaft musste sie gewusst haben, was die Anzeichen, die sie spürte, bei den anderen Kindern bedeuteten. Das würde auch erklären, warum sie sich der eigenen Aussage nach im Dunkeln umzog und weite Kleidung trug. Vor allem aber musste sie wissen, welche Konsequenzen es haben würde. Also Mord in 3 oder sogar 4 Fällen. So sah es etwa der beauftragte Psychiater aus Graz. Aus wissenschaftlicher Sicht könne sich die Verdächtige nicht 4-mal in solch einer Ausnahmesituation befunden haben. Auer musste bewusst sein, welche Folgen ihre Tat haben würde. Ebenfalls unglaubwürdig seien aber auch die Aussagen von Helmut Grubeck. Es wäre unwahrscheinlich, dass er 4-mal nichts von der Schwangerschaft seiner Lebensgefährtin bemerkte. Die Verteidigung sah das anders. Später bemängelte sie, dass es auch Gutachten mit dem Ansatz gab, dieser Paragraph wäre auf alle Tötungen anzuwenden gewesen. Sie stammten zum Beispiel von der österreichischen Psychiaterin Claudia Klier, die für eine Forschung Kindstötungen in den Jahren 2000 bis 2010 untersuchte. Sie besah sich auch noch einmal die Situation des Lebensgefährten. Des Mannes, der in fast 3 Jahren mehrere Schwangerschaften verpasst haben will.
Wir wissen nicht, wie viel die Betroffenen wirklich mitbekommen. In der Psychiatrie kennen wir den Begriff der Middle Knowledge. Das betrifft nicht nur Schwangerschaften, sondern auch schwere Krankheiten oder sexuellen Missbrauch in der Familie. Man ahnt etwas, will es nicht wahrhaben, denkt, es wird schon nicht sein,
sagte Clear im Interview mit Profil. Also könnte die Ablehnung der Situation dazu führen, dass man sie einfach nicht wahrnimmt?
Für normale Menschen mag das völlig unverständlich sein. Aber für Gynäkologen sind verdrängte und von der Umgebung unbemerkte Schwangerschaften nicht so ungewöhnlich. Etwa eine von 500 fällt in diese Kategorie. Nur endet das meistens nicht als Neonatizid, sondern als Blinddarmentzündung im Krankenhaus. Und dann geht es von der Chirurgie gleich in den Gebärsaal. Frauen, die ungewollt schwanger werden, können körperliche Veränderungen sich selbst und auch der Umwelt gegenüber verleugnen und verdrängen.
Clears Einschätzung wurde für den Prozess abgelehnt, da es sich um ein privates Gutachten handelte. Auf den Hinweis, ein solches wäre nicht genug, betrachtete auch Fachkollege Reinhard Haller den Fall. Er wollte zumindest nicht ausschließen, dass die Sondersituation für alle Tötungen gilt. Jedenfalls wird uns die Frage nach dem Wissen oder Nichtwissen noch weiter begleiten.
Wir sammeln an dieser Stelle noch einmal die bisherigen Einschätzungen, bevor wir uns in den Prozess wagen. Verschiedene Gutachter und Gutachterinnen argumentierten also unterschiedlich bezüglich der Glaubwürdigkeit der beiden Verdächtigen, die ihre Kinder getötet haben sollen. In Untersuchungshaft gab die Mutter nur zu, 4 Babys geboren zu haben. An weiteres würde sie sich nicht erinnern. Im psychiatrischen Gutachten heißt es, sie wäre eine aktive, umgängliche, aber extrem ehrgeizige, entschlossene und energische Frau. Der Sachverständige aus Graz sagte:
Habe eine Mutter einen derartigen Ausnahmezustand schon einmal durchlebt, sei eine gleichartige Wiederholung unter denselben psychischen Prämissen auszuschließen.
Die andere Psychiaterin hingegen meinte, es gäbe diese Art des Realitätsverlustes. In der Medizin sind längst zahlreiche Fälle von Frauen bekannt, die mehrere Schwangerschaften und Geburten völlig verdrängt haben und es auch schafften, dies vor ihrer Umwelt perfekt zu verbergen. Und typisch für diese psychische Störung ist häufig auch das Auftreten einer Amnesie. Auch eine Psychologin vom Frauengesundheitszentrum ISIS in Salzburg pflichtete in einem Interview bei:
Sie war von der Geburt wirklich überrascht, denn diese wollte sie einfach nicht zulassen. Sie wusste, dass die Schwangerschaft nicht sein darf, dass alles bis zum spätestmöglichen Zeitpunkt verborgen werden muss.
Eine andere Aussage von ihr führt zu einem weiteren Punkt, der für die Betrachtung des Falles einbezogen werden sollte.
Sie kannte den Zusammenhang zwischen Sexualität und Fruchtbarkeit offenbar nicht.
Claudia Auer war in Haft überhaupt das erste Mal beim Gynäkologen. Sie war wohl nie sexuell aufgeklärt worden. Ein Ermittler sagte:
Sie hat nie erfahren, dass Frauen regelmäßig einen Frauenarzt aufsuchen. Ihre Mutter wird das vermutlich nie gesagt haben.
So auch beim Thema Verhütung. Während Auer ihrem Partner vermittelt haben soll, sie würde sich darum kümmern, sagte sie in Einvernahmen, sie wäre der Meinung gewesen, nicht schwanger werden zu können und entsprechend auch nicht verhüten zu müssen. Die Möglichkeit, die Kinder in der Babyklappe am Landeskrankenhaus abzulegen oder anonym zu entbinden, will Auer zwar in Betracht gezogen haben, doch sei sie von den Ereignissen überrollt worden. Ich habe mir die Telefonnummer rausgesucht und ich war der festen Meinung, ich bringe das Kind dorthin, jedes Mal. Und immer wieder frage ich mich, was passiert ist, dass ich es nicht getan habe. Ich war einfach nicht in meinem Körper, als die Kinder starben. Der Gerichtsmediziner, der die Babys untersuchte, hielt in seiner Analyse schließlich fest, dass bei den beiden Kindern in der Kühltruhe keine Zeichen äußerer Gewalteinwirkung vorhanden waren. Sie seien bei ihrer Geburt aber gut ausgebildet und lebensfähig gewesen. Beide waren wohl erstickt. Die beiden Babys, die in den Malereimern gefunden wurden, konnten aufgrund ihres Zustandes nicht mehr eingehend untersucht werden. Der gynäkologische Experte meinte, es wäre auf Grundlage des Obduktionsbefundes möglich, dass alle 4 Säuglinge Frühchen waren. Dies würde auch zu einer verdrängten Schwangerschaft passen. In einem solchen Fall käme es oft zu Frühgeburten. Letztlich hatte es ja 4 nachgewiesene Schwangerschaften und Geburten in 2 Jahren und 11 Monaten gegeben. Diskussionspunkt war natürlich auch das Miteinander des Paares. Neben dem Schleichdichspruch wäre Claudia Auer generell viel allein gewesen, wenn ihr Lebensgefährte nach dem Ende der Firma pfuschen gegangen war. Er war noch mit einer anderen Frau verheiratet, mit der er 3 Kinder hatte, während Auer wusste, dass er mit ihr keine weiteren wollte. Für die andere Familie musste er einen Großteil seines Geldes aufwenden. Nach außen hin schien ihr das nichts auszumachen. Doch wer weiß, welche Rolle diese Situation tatsächlich spielte. Die Voruntersuchung war im Dezember 2005 beendet.
Am 20. März 2006 begann der Prozess zu den Babymorden vor dem Grazer Straflandesgericht. Die Staatsanwaltschaft klagte Claudia Auer des Mordes an 5 Babys zwischen Juni 2000 und Mai 2004 an. Helmut Grubeck wegen Beihilfe zu diesen Tötungen. Insgesamt sollten etwa 40 Zeuginnen und Zeugen gehört werden.
Ich fühle mich schuldig, meine 4 Kinder getötet zu haben,
flüsterte die Angeklagte unter Tränen bei Prozessbeginn.
Es war aber nicht bewusst. Jede Minute denke ich daran, wie das passieren konnte.
Auer bekannte sich somit für den Großteil der Taten schuldig. In der 52-seitigen Anklageschrift wurden Details zu den Kindern genannt. Da sie keine Namen hatten, bekamen sie Buchstaben zugewiesen. Baby A, B, C, D und E.
Baby A starb 2000 unter nicht näher bekannten Umständen. Baby B, ein Bub, im Sommer 2001.
Sein Kopf war wohl in ein feuchtes Handtuch gewickelt worden. Vielleicht, um ihn zu ersticken. Doch er lebte vermutlich noch, als die Angeklagte ihn in einen Malereimer einbetonierte.
Baby C, ein Mädchen, wurde zwischen April und September 2002 getötet. Claudia Auer legte es, verpackt in einem Plastiksack, auf einem Regalbrett im Keller ab, wo es verdurstete. Wahrscheinlich erst Tage später wurde auch diese kleine Leiche einbetoniert.
Einer Theorie nach konnte sie sich nicht trennen und ließ es deshalb so lange im Keller, bis sie es schließlich nach mehreren Tagen einbetonierte, um den Geruch zu verdecken. Es folgten noch ein Sohn, Baby D, zwischen Februar und Juli 2003 und Tochter Baby E, geboren vermutlich Anfang Mai 2004. Beide habe die Frau rasch nach den Niederkünften in ihrer Tiefkühltruhe deponiert. Die Kinder seien darin qualvoll erstickt bzw. erfroren. Auch ein Lungenödem wurde als mögliche Todesursache angegeben. Als wäre diese ganze Sachlage nicht schon emotional genug, sorgte vor allem eine Schilderung für Empörung.
Wie der am Hals des Mädchens vorgefundene Filter einer Zigarette der Marke Marlboro belegt, rauchte die Mutter bei den Tötungshandlungen. Bevor sie ihre Tochter mit gefrorenen Lebensmitteln zudeckte und den Deckel der Tiefkühltruhe schloss, schnippte sie dem noch lebenden Mädchen den Zigarettenstummel in den Kunststoffsack nach.
Mehrere Quellen berichten, dass bei den Buben im Gegensatz zu den Mädchen noch die Nabelschnur vorhanden war. Was die Täterin dazu bewog, blieb unklar. Ein Aufstöhnen ging durch den Gerichtssaal, als bei der Einvernahme von Claudia Auer Bilder der Kinder gezeigt wurden. Die Angeklagte sah nicht hin und weinte. Die Fotos dokumentierten, dass zumindest 2 der Babys voll ausgereift waren. Das waren die beiden, die in der Kühltruhe geradezu konserviert wurden. Bei den anderen beiden hatte das lange Verdecktbleiben der Taten dazu geführt, dass die Verwesung bereits stark fortgeschritten war.
Sie wussten, dass sie schwanger sind, haben aber trotzdem weiter geraucht, Alkohol getrunken und schwer gearbeitet. Sie haben schon vor der Geburt Vorbereitungen zur Tötung des Kindes getroffen.
Das stellte der Staatsanwalt fest. Auch hätte die Angeklagte nie etwas für die Kinder eingekauft, keine Kleidung oder Nahrung. Die Tötungen waren offenbar vorgesehen.
Wie aber war es nun zu den Taten gekommen? Claudia Auer sagte aus, sie könne sich nicht an die Momente nach der Geburt erinnern. Sie hatte die Kinder in der Badewanne zur Welt gebracht, jeweils allein und offensichtlich ganz ohne Komplikationen. Dann habe sie die Kinder laut der Anklage bewusst getötet und die Spuren verwischt. Ihr Anwalt war anderer Meinung.
Meine Mandantin war zu den jeweiligen Tatzeitpunkten sicherlich nicht zurechnungsfähig. Wir werden jetzt noch ein zweites psychiatrisches Gutachten verlangen, denn Frau Auer hat sich zwar damit abgefunden, dass sie 4 Kinder getötet hat, sie leidet auch sehr darunter und quält sich mit den Fragen nach dem Warum, aber sie fühlt sich so, wie wenn all das ohne sie abgelaufen wäre. Ich glaube ihr, denn sonst hätte ich ihre Vertretung nicht übernommen.
Die Staatsanwaltschaft ließ nicht locker. Aufgrund ihres großen Kinderwunsches seien die Schwangerschaften sogar geplant gewesen. Doch da der Lebensgefährte ihr immer wieder dieselbe Abfuhr erteilte, sie könne sich schleichen, sollte sie ein Kind erwarten, trug er zu den Taten bei. Denn
da Helmut Grubeck sich seines Einflusses auf Claudia Auer bewusst war, erwartete er sich, durch seine strikte Ablehnung ihres Kinderwunsches Claudia Auer zu bewegen, das Kind nach der Geburt zu töten. Aus Furcht, Helmut Grubeck zu verlieren, entschloss sich die Beschuldigte spätestens in den letzten Schwangerschaftswochen, ihr Kind zu töten.
Nur wenige Wochen später aber überwog dann laut dem Staatsanwalt die Sehnsucht nach einem Kind gegenüber der Furcht, den Partner zu verlieren. Eine weitere Schwangerschaft war die Folge.
Die Angeklagte allerdings sagte, sie hätte finanzielle Probleme gehabt und vor allem Angst, dass ihr Partner sie verlassen könnte.
Ich habe es erst sehr spät bemerkt, als es für eine Abtreibung zu spät war. Ich wusste, er will keine Kinder mehr. Und ich wollte unter keinen Umständen die Beziehung gefährden. Als Zeuge trat auch der Untermieter auf, der den ersten Fund in der Kühltruhe gemacht hatte. Er sagte aus, er habe das Kind im ersten Moment für eine Puppe seiner Kinder gehalten.
Ich kann bis heute keine Puppen sehen.
Insgesamt war die Angeklagte eine sehr nette, extrem freundliche Person. Im Nachhinein, so erzählte der Zeuge, hätte er aber fast das Gefühl, als habe Claudia Auer gewollt, dass er die Leichen findet.
Sie wollte ein paar Tage vor Auffindung der Babys, dass ich in der Tiefkühltruhe nach Kräuterbutter suche.
Helmut Grubeck behauptete vor Gericht nach wie vor, er hätte die Schwangerschaften trotz regem sexuellen Kontakt nicht bemerkt. Sehr wohl hätte er Auer aber gesagt, dass er sie verlassen würde, wenn sie ein Kind bekäme. Der Staatsanwalt sah darin eine Bestärkung der Angeklagten. Die Taten hätte zwar sie begangen, doch er hätte sie auch nicht verhindert. Im Gegenteil sogar hätte er seine Lebensgefährtin kontrolliert, dominiert und dirigiert.
Er ist ein Mörder durch Wegschauen.
Allerdings sagte auch der Vater der Hauptangeklagten, er habe die Schwangerschaften an seiner Tochter nicht bemerkt. Offenbar wunderten sich auch ihre Sportkolleginnen nicht. Nachbarinnen und Nachbarn, Arbeitskolleginnen und Gäste an der Tankstelle hingegen schon. Das erste Baby aus dem Jahr 2000 wurde aus einem speziellen Grund interessant. Eine Nachbarin hatte den Bauch bemerkt, doch dann sei Claudia Auer plötzlich wieder schlank gewesen. Als sie nach einem Ausflug aus Wien zurückkam, da dachte sie,
vielleicht hat sie das Hascherl weggelegt.
Am 18. Juli 2000 war in einer Toilette im Schönbrunner Schlosspark in der Nähe der Gloriette ein Kind abgelegt worden. Hatte Auer das erste Baby also vielleicht ausgesetzt? Die Adoptiveltern des Mädchens lehnten eine DNA-Untersuchung ab. Es blieb damit dabei, dass Baby A nie gefunden wurde.
Trotz der Gutachtendebatte, die wir schon erklärt haben, blieb der Konsens vor Gericht, die Aussagen der Angeklagten wären unglaubwürdig und nicht nachvollziehbar. Der gynäkologische Sachverständige hielt eine Verdrängung grundsätzlich für möglich, allerdings nicht in mehreren Fällen. Und auch dem Lebensgefährten stand er kritisch gegenüber.
Es ist schwer vorstellbar, aber nicht gänzlich auszuschließen, dass die Gewichtszunahme während einer Schwangerschaft bei besonderer Unaufmerksamkeit eines Partners nicht bemerkt wird. Ich schließe aber aus, dass der Partner am Tag nach der Geburt diese radikalen Veränderungen nicht wahrnimmt.
Eine Frau nehme durchschnittlich 10 bis 12 Kilo zu und verliere etwa 6 Kilo davon quasi in Minuten. Durch die Geburt, so der Mediziner, komme es auch zu einer deutlichen Veränderung der Geschlechtsorgane.
Es ist schwer, wenn nicht unmöglich, vorzustellen, dass dieser Unterschied bei normalem Verkehr von einem geistig wachen Menschen nicht wahrgenommen wird.
Doch Helmut Grubeck blieb bei seiner Aussage. Nur weil es nicht vorstellbar ist, heißt es noch lange nicht, dass es das nicht gibt, sagte der Verteidiger und plädierte auf Freispruch. Natürlich wurden die beiden Angeklagten auch psychologisch untersucht. Der Sachverständige beschrieb Claudia Auer als einen Menschen, der immer unter Strom stand und sich nie entspannen konnte. Sie habe sich nach außen als aktive, leistungsorientierte Frau gezeigt, während sie innerlich ein ängstlicher, schwermütiger Mensch sei. Für sie wäre das oberste Ziel gewesen, die Beziehung zu erhalten. Claudia Auer habe ohne Rücksicht auf eigene Verluste ihr tägliches Leben bewältigt. Sie handle oft kopflos. Mit ihrem hervorragenden Zeitgedächtnis sei es ungewöhnlich, dass sie sich hinsichtlich der Geburten und Schwangerschaften an nichts erinnern könne. Es gäbe einige psychische Erkrankungen, die dazu führen könnten, dennoch wäre keine seelische Störung erkennbar. Grubeck hingegen habe sich eigentlich mehr um Arbeit und Freizeit als um seine Beziehung gekümmert. In Haft schrieb er seiner Partnerin dann plötzlich 693 Liebesbriefe. Der Angeklagte sei intelligent und ein außergewöhnlich guter Stressbewältiger. Als charismatischer Führer wisse er genau, wo er ansetzen muss, damit seine Anweisungen schnell wirken. Er verweigere allerdings die Realität von Gefühlen. Es sei aber unwahrscheinlich, dass er Auer aktiv zur Tötung der Kinder aufgefordert habe. In ihrer Befragung nahm die Angeklagte die Schuld allein auf sich. Mit all diesen Eindrücken zogen sich die Laienrichter zur Beratung zurück.
Nach 3 Stunden Beratung fällten die Grazer Geschworenen am 31. März 2006 ihr Urteil. Für den Mord an 3 Neugeborenen und einer Tötung nach der Geburt nach § 79 wurde Claudia Auer einstimmig zu lebenslanger Haft verurteilt. Für zurechnungsunfähig hielt sie niemand. Auch Lebensgefährte Helmut Grubeck bekam eine Haftstrafe. 15 Jahre für Beihilfe in 3 Fällen. 5-3 Geschworene stimmten dafür. Direkt im Anschluss wurde er in die Strafanstalt Jacomini überstellt. Die Anwälte beider Parteien meldeten sofort Berufung und Nichtigkeitsbeschwerde an, unter anderem, weil die anderen Gutachten vor Gericht nicht zugelassen worden waren. Das Oberlandesgericht wies den Antrag zu Claudia Auer im Dezember 2006 ab. Das Urteil war damit rechtskräftig. Der Berufung zum Urteil von Helmut Grubeck wurde stattgegeben. Somit musste sein Prozess wiederholt werden.
Die Verhandlung zur Tatbeteiligung von Helmut Grubeck wurde im Jahr 2007 wiederholt. Nochmal wurden 46 Zeuginnen und Zeugen gehört, mit dem Schwerpunkt auf der Frage, ob der Angeklagte etwas hätte merken müssen. Auch die Gutachter aus dem ersten Prozess wurden nochmal geladen. Es fiel besonders auf, dass Claudia Auer ihre Aussagen abschwächte, um den Lebensgefährten zu schützen. Unter anderem gab sie an, dass sie gar keine Kinder wollte, was allein schon in den polizeilichen Einvernahmen anders gewesen war.
Es kann niemand etwas dafür, nur ich. Mich zermürbt, dass uns niemand glaubt.
Helmut Grubeck blieb bei seiner Aussage. Ich habe weder von einer der 4 Schwangerschaften, noch von einer der 4 Geburten, noch von den anschließenden Tötungen etwas mitbekommen. Den Richter beschäftigte auch das Verhältnis der beiden seit den Verhaftungen. Sie schrieben sich mehrere 100 Briefe und von Heirat war die Rede.
Sie haben nie einen Heiratswunsch geäußert. Das ist seltsam. Jetzt, wo Frau Auer Sie massiv belasten könnte, wollen Sie auf einmal heiraten.
Schauen Sie. Ein Psychologe in der Haft hat mir erklärt, wenn ich von dieser Frau noch etwas halte, muss ich zu ihr stehen, sie am Leben erhalten. Sie beteuerte, dass er das auch tat. Doch das änderte nichts. Am Ende dieses zweiten Prozesses blieben die 15 Jahre Haft bestehen. Die beiden Angeklagten mussten ihre Strafen verbüßen. Helmut Grubeck in der Justizanstalt Calau, Claudia Auer im Frauengefängnis Schwarzau. Über diese Zeit sollen sie eng verbunden geblieben sein. Im Jahr 2013 hieß es sogar, es würde den beiden regelmäßig gestattet werden, gemeinsam Zeit zu verbringen. Im Abstand von 4-6 Wochen könne Grubeck von Graz nach Niederösterreich zu seiner Partnerin reisen, um dort einige Stunden mit ihr in einer gesonderten Zelle zu verbringen, wo sie ungestört seien. Zu diesem Aspekt kamen auch Familienmitglieder zu Wort, denn finanziell müsse man schon manchmal aushelfen. Sie standen hinter dem Paar. »Ich werde Claudia nie verlassen. Ich werde sie immer lieben, egal was kommt«, sagte Grubeck 2006 in einem Interview.
Ein Sprung ins Jahr 2021. Helmut Grubeck war zu diesem Zeitpunkt wieder in Freiheit und gab Interviews. Während Claudia Auer als Musterinsassin in der Gefängnisgärtnerei und Anstaltsküche arbeitete, wollte Grubeck ihnen ein neues Leben aufbauen. Lange musste er nicht mehr warten. Im Oktober 2022 wurde die Steirerin mit 49 Jahren und nach 17 Jahren Haft entlassen. Die Öffentlichkeit regte das auf. Was wurde aus lebenslang? In Österreich können Inhaftierte im Maßnahmenvollzug nach 15 verbüßten Jahren im Gefängnis einen Antrag auf vorzeitige bedingte Entlassung stellen. Es kommt natürlich auf das Verhalten der Verurteilten an, ob dieser gewährt wird. Die Entscheidung obliegt dem zuständigen Vollzugsgericht. Durchschnittlich bedeutet lebenslang hier wohl rund 19 Jahre. Das Ganze gilt natürlich nicht, wenn es um die sogenannten geistig abnormen Rechtsbrecherinnen und Rechtsbrecher geht. Sie dürfen den Antrag erst stellen, wenn sie von mehreren Sachverständigen für seelisch geheilt erklärt werden. Wie es mit dem Paar weiterging, ist uns nicht bekannt. Ihre Strafen haben sie abgesessen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich vor dieser Recherche nicht so gut Bescheid wusste über diesen Neonatizid-Tatbestand. Und als wir diesen Fall anrecherchiert haben, dann liest man ein paar Zeitungsberichte und verschafft sich mal so einen grundsätzlichen Überblick, ob der Fall für eine Folge in unserem Podcast geeignet ist. Und da dachte ich, okay, klare Nummer, ja, sie hat hier diese vier getötet, etc., etc. Und im Verlauf des Ganzen muss ich sagen, dass ich bei mir gedacht habe, wow, interessant, habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht oder noch gar nicht gewusst, dass es diesen Tatbestand gibt. Erstaunlicherweise ja auch schon seit 1803 in Österreich. Und dass es laut den Gutachtern oder vor allem den Gutachterinnen tatsächlich ein Ding ist, dass die Claudia in dieser Ausnahmesituation gewesen sein muss. Und wenn ich das richtig verstehe, dann war sie ja wirklich mit diesen vier, fünf nahtlos aneinandergereihten Schwangerschaften durchgehend schwanger über mehrere Jahre. Mhm. Und dementsprechend ja auch in diesem durchgängigen Ausnahmezustand. Denn wenn ich diesen Sachverhalt richtig verstanden habe, Katharina, korrigiere mich bitte gleich, dann ist das ja einer, der schon vor der Geburt gilt. Das finde ich interessant.
Nicht ganz. Er gilt insofern vor der Geburt, dass wenn du dir als Frau überlegt hast, offenbar, das ist dieser Kommentar von Newsline gewesen.
Genau das meine ich, ja.
Dass du, also er beginnt erst mit der Geburt an sich. Also es geht um die 24 Stunden nach der Geburt oder bis zu 24 Stunden nach der Geburt. Aber wenn du dir vorher überlegst, dass du das Kind töten wirst, dann ist er trotzdem anzuwenden in einigen Fällen.
Genau das meine ich, dass er dann aber ja, wenn man so will, rückwirkend noch verlängert werden kann, wenn man so möchte. Das also heißt, hey, ich bin schwanger, ich will dieses Kind nicht haben, aus welchen Gründen auch immer, ich trage es aber trotzdem aus und habe aber die ganze Zeit nachweislich vor, dieses Kind nicht zu behalten, sondern sogar zu töten. Dass das trotzdem dann in diesen Tatbestand reingeht und als Ausnahmezustand definiert werden kann.
Das nachweislich ist natürlich so eine Sache, weil es kann natürlich auch sein, dass jemand vorhat, das Kind nicht zu behalten und tut es dann doch, weil eben natürlich diese Situation, Hormone, alles Mögliche, das gibt's ja auch.
Genau, aber in dem Fall würde es ja niemals zu einem Gerichtsverfahren kommen, weil ja nichts passiert ist.
Genau. Ich wollte nur sagen, dass es, glaube ich, auch umgekehrte Situationen geben kann, weil wir ja gerade in diesem Fall die Sachen hatten wie, du hast keine Kleidung gekauft, du hast das Kinderzimmer nicht ausgestattet, du hast auch keine Nahrung gekauft, du hast offenbar nicht vorgehabt, dieses Kind in dein Leben zu holen, dass es auch Situationen geben kann, in denen sich das eben umdreht, das möchte ich nur dazu sagen. Mhm. Was allerdings natürlich eine andere Sache ist, und das hat man übrigens durch die Untersuchung des Mutterkuchens festgestellt, die ja teilweise auch bei den Babys dabei lagen, teilweise noch am Baby dran, teilweise eben nicht mehr, dass sie durchgehend Kaffee getrunken hat und geraucht hat und ich glaube auch Alkohol getrunken hat, weil es gibt, was dieses Paar angeht, auch sehr unterschiedliche Beschreibungen. Also einerseits wurde zum Beispiel gesagt, sie waren eben immer am Arbeiten und sind dann für sich geblieben. Anderen Aussagen war dann zu entnehmen, dass sie immer ganz ausschweifende Gasthaustouren gemacht haben und da auch ordentlich dabei waren. Und das ist natürlich für jemanden, der weiß, dass er schwanger ist, sehr rücksichtslos.
Grund war, dass sie als Paar Eindruck schinden wollten bei Unternehmern in der Umgebung.
Heißt es ja.
Also sie wollten sich profilieren.
Genau, und halt im Gespräch bleiben, in der Community bleiben sozusagen, haben dann wohl auch öfter mal über ihre Verhältnisse gelebt. Das sind aber auch Zeugenaussagen, sage ich nochmal an dieser Stelle dazu, sind ins Casino gefahren und so weiter. Und das steht natürlich im krassen Gegensatz zu der finanziellen und schuldenbelasteten Situation, von der wir gehört haben. Es gab eigentlich den Mann, der eine ganz andere Familie zu versorgen hatte, dessen Firma insolvent gegangen ist und der dann mit seiner neuen Kollegin anbandelt, die ihm da irgendwie durchhilft, aber damit ja auch quasi einverstanden ist, dass all das, was die beiden erarbeiten, gar nicht fürs gemeinsame Leben da ist.
Ja, wobei dafür, da kann sie ja nichts dagegen tun, oder? Also alles, was er verdient, da muss er ja gesetzlich etwas abtreten an die Kinder als Unterhalt.
Sicher, und das ist ja auch richtig. Ich meine nur, das ist schon ein Commitment.
Ja, klar. Ja, das auf jeden Fall, ja.
Vor allem, wenn du eben weißt, und deswegen eben auch die große Frage, ob sie das wirklich so gut verkraftet hat, wie sie selber sagte, dass sie ja eben doch einen Kinderwunsch hatte. Das ist noch so eine Aussage, die sich immer mal wieder dreht. In den Einvernahmen hatten sie das. Es gab auch Leute, die gesagt haben, sie hat immer thematisiert, dass sie eigentlich gern Kinder hätte, dass sie auch sehr kinderlieb war, mit fremden Kindern total nett umgegangen ist und dann später sagt, ich wollte eh nie Kinder haben, um eben den Partner zu entlasten.
Das heißt, wenn ich das jetzt nochmal versuche, sehr zu komprimieren, dann haben wir hier eine Frau vor uns, die einen unbedingten Kinderwunsch hat, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch diesen unbedingten Willen, den Mann, den sie liebt, bei sich zu behalten und diese Beziehung zu behalten. Und beides kämpft in ihr. Und sie wird dann schwanger, kann aber dieses Kind nicht behalten, will dieses Kind nicht behalten, weil auf der anderen Seite ja diese Beziehung dann eventuell in die Brüche geht. Und das hat dann über Jahre hinweg zu dieser Situation geführt, dass sie immer wieder schwanger wird, dieses Kind dann aber nie behalten will, kann, möchte, etc., etc., weil ja die Beziehung auf der anderen Seite der Gegenpol noch erhalten werden muss. Und ihr Ausweg war, ich töte die Kinder.
Und offenbar spielt da auch diese Verhütungs- und Aufklärungssache mit rein. Weil man sollte ja meinen, dass das schon eine krasse Aktion ist, das eigene Kind zu töten, egal ob sie es jetzt einfach weggelegt hat oder halt in den anderen Fällen, das Kind war tot und sie hat es dann einbetoniert. Das sind ja alles Sachen, die klingen unglaublich krass und ich kann mir nicht vorstellen, dass das so an einem vorbeigeht einfach. Und sie hat sich ja 4-mal oder wie manche sagen, vielleicht sogar 5-mal in diese Situation begeben. Und dann kommt eben wieder die Frage, hatte sie wirklich eine Amnesie? Konnte sie sich nicht dran erinnern, was da passiert ist? Dann gibt's aber auch wieder Ermittlungsaussagen, das habe ich allerdings nur in einer Quelle gefunden und deswegen auch oben nicht mit reingenommen, dass ein Ermittler meinte, sie hätte auf den 4. Eimer hingewiesen. Dass man sie dann verhört hat, man wusste ja, die beiden in der Tiefkühltruhe sind da, dann hat man den 3. gefunden und dann hat sie auf einer Karte wohl aufgezeichnet, wo der 4. zu finden ist.
Das passt ja auch, also auf der einen Seite passt das zu der Aussage, dass sie ihrem Untermieter quasi mit der Nase drauf stoßen ließ, er möge diese Kinder doch finden. Nicht?
Schau doch mal Kräuterbutter,
bitte,
ja.
Genau, schau doch mal bitte nach der Kräuterbutter. Das würde man ja nicht tun, wenn man da irgendwas verbergen möchte. Dann aber weiß sie das ja vielleicht nicht, weil sie das ja verdrängt. Ist natürlich auch die Frage, wie verdränge ich etwas, was ich immer wieder sehe, wenn ich die Kühltruhe aufmache? Aber gut, Verdrängung ist ein wahnsinnig mächtiges Werkzeug, was wir Menschen haben, um eben Situationen, die uns fertig machen, die uns psychisch so weit schaden, dass wir die rausblenden können. Das ist ja was Wichtiges, dass es das gibt. Vielleicht eben hat das dann auch immer wieder funktioniert. Und auf der anderen Seite aber gibt es ja auch die Aussagen, auch die Protokolle der Polizei, die belegen, dass sie immer nur das zugestanden oder immer nur das gestanden hat, was ihr dann noch nachgewiesen werden konnte.
Ja, genau, wahnsinnig viele Ebenen, viel Beschäftigung natürlich mit einem Thema, das sie laut eigener Aussage verdrängt hat, aus dem Grund, dass sie offenbar es nicht wahrhaben wollte, wie auch immer. Ich sag aber nochmal, all das, was wir jetzt gerade zusammengefasst haben, sind die Aussagen von Zeuginnen und Zeugen. Und wir wissen ja, wie das ist. Das kann sich dann über die Jahre im Kopf verändern. Das ist dann auch wieder dieses Klassische, was wir in unserem letzten Fall schon hatten, wo dann Rauchschwaden in den Himmel steigen und alle denken, ja, ist eh normal. Und dann wird man darauf hingewiesen und dann merkt man, ach, das ist ja gar nicht normal. Warum war das am Tag so? Krass, das ist genau der Tag, an dem das und das passiert sein könnte, und dann werden Rückschlüsse gezogen. Und so kann es hier im Fall natürlich auch sein. Wenn man dann plötzlich darauf gestoßen wird, hey, da war eine Frau, die war offenbar 4 oder 5 Mal schwanger, hast du was bemerkt? Und dann ganz anders über diese Situation nachdenkt von damals, wo natürlich auch Zeit ins Land gegangen ist. Also alle Tötungen sind ja erst später aufgefallen. Und wenn man überlegt, dass die erste angeblich im Jahr 2000 stattgefunden hat, was aber die ist, von der wir eben nichts weiter wissen, dann sind es ja 6 Jahre bis zur Entdeckung, oder gut, in dem Fall nicht Entdeckung, aber von dem anderen dann 2001 5 Jahre zur Entdeckung. Und wenn man dann überlegt, wie habe ich vor 5 Jahren diese Person kennengelernt und wie ist das Bild von ihr, das ich da habe, denkt man sich dann nicht doch vielleicht ein kleines Bäuchlein dazu, wenn man hört, dass die in dem Moment eigentlich schwanger war?
Ja, klar, das ist die Problematik, die man immer hat, wenn man sich an etwas erinnern will, was länger zurückliegt und ja weiß, hey, Moment, ich soll mich an etwas erinnern, was eventuell strafrechtlich relevant ist. Wenn Polizeibeamte vor mir sitzen und das abfragen, denkt man eventuell nochmal ganz anders über eine Situation nach, wie wenn mich mein Kumpel fragt, hey, was hast denn du letzte Woche gemacht? Also man kann ja schwer eine neutrale Befragung herstellen, das ist nun mal so. Auf der anderen Seite, wenn man so will, ist das ja gar nicht wirklich der Punkt. Der Punkt in diesem Fall ist ja nicht, hat sie die Babys getötet oder nicht? Darüber sind sich alle einig, das gesteht sie auch ein. Mhm. Der Punkt ist sie in diesen Momenten, in dieser Phase, wie auch immer man das jetzt definiert, ist sie zurechnungsfähig gewesen oder nicht?
Wobei, da müssen wir mit dem Wording aufpassen, weil zurechnungsunfähig hat sie ja niemand erklärt.
Genau, aber darum ging es ja bei diesem Neonatizid-Fall, den die Frau Clear ja auch so rausgestellt hat. Ist sie in dieser Ausnahmesituation gewesen und hat sie das alles verdrängen können oder nicht?
Genau, also dieser Ausnahmezustand. Aber ich glaube, das ist nochmal was anderes als dieses zurechnungsunfähig. Das finde ich aber auch spannend, weil normalerweise würde man sagen, das passt gut zu den Aussagen, man hat jetzt ganz viele Darstellungen aus der Umgebung des Paares. Man hat auch deren eigene Darstellungen, die ja aber Sachen beinhalten, wo Expertinnen und Experten sagen, kann sein, kann aber auch nicht sein. Und eigentlich würde man ja erwarten, dass man bei dieser wissenschaftlichen Betrachtung dann zu einem Schluss kommt, auf den sich alle einigen können. Und das war in diesem Fall halt überhaupt nicht so. Weil man eben das Gewicht hat von, es ist eigentlich nicht vorstellbar, dass sie das 4-mal getan hat, 4-mal nicht wusste, was sie tut und sich an nichts erinnern kann. Und bei dem Mann, der das 4-mal nicht bemerkt haben will. Es gab dann auch eine lustige Situation vor Gericht, die zitiert wurde, wo dann der Richter gesagt hat, er selber hätte 2 Kinder. Das war, glaube ich, im 2. Prozess. Er könne sich das nicht vorstellen. Und der Angeklagte setzt sich hin und sagt, also ich habe ja 3 Kinder. Was jetzt nicht gerade unterstützt, was er dann da verteidigen wollte. Was ihm ja auch oft zur Last gelegt wurde, im Sinne von, er hat schon 3 Schwangerschaften mehr oder minder begleitet, war vielleicht sogar bei den Geburten dabei und will nicht merken, dass seine Lebensgefährtin, die er tagtäglich sieht und mit der er auch oft sexuellen Verkehr hat, dabei nicht bemerkt, dass diese Schwangerschaft besteht oder bestanden hat, wenn sie dann eben erfolgt war.
Hm, ja. Möchtest du zum Abschluss noch die Anekdote vor dem Gericht erzählen?
Ja, wir glauben, es hat sich bei der BBC ein kleiner Übersetzungsfehler eingeschlichen, und zwar war das einer der ersten Artikel, den ich für die Recherche gelesen habe. Das war so ein kurzer, knapper Absatz und ich fand interessant, dass eben auch internationale Medien berichtet haben darüber. Und die BBC hat geschrieben, dass der Herr Grubeck um die Hand von Claudia Auer angehalten hat vor Gericht. Und das hat mich dann gedanklich in unsere vor allem historischen Prozesse zurückversetzt, wo ja auch teilweise wirklich, wie soll man sagen, schauspielhafte Szenen vor sich gegangen sind mit Gezeter und Geschrei und Ohnmachtsanfällen und allem Möglichen, dass ich dann dachte, okay, die moderne Version ist vielleicht dann die Eheschließung vor Gericht oder der Antrag dazu, was der Richter aber unterbunden hätte. Und im Laufe der Recherchen sind wir dann drauf gestoßen, dass es wohl eher darum ging, dass er ihr nochmal die Hand geben wollte zum Abschluss. Also als sie dann weggeführt wurden, dass er dann gesagt hat, dürfte ich ihr noch einmal die Hand geben? Und der Richter hat gesagt, nein, wir unterbinden das jetzt hier an der Stelle und machen weiter. Und daraus wurde offenbar in der internationalen Presse, er hätte dann vor Gericht um ihre Hand angehalten.
Ich stelle mir das halt nett vor, wie der BBC Korrespondent oder die Korrespondentin in der Sitzung ganz aufgeregt ist, weil er jetzt um eine Hand angehalten wird und gar nicht versteht, warum die nationale Presse davon total unbeeindruckt bleibt. Und er denkt, er hat einen kleinen Scoop gelandet und einen, wenn man so möchte, einen kleinen Ted Bundy-Moment erlebt. Denn der hat ja auch vor Gericht um die Hand angehalten, seiner Freundin damals.
Sehr medienwirksam. Und da hätte man dann nämlich auch unterstellen können, dass genau das der Grund ist. Ebenso wie 623 Briefe zu schreiben.
Schreibt uns auch gerne 693 Briefe.
Oder 700. Machen wir 700 draus.
Machen wir 700 draus. Aber bitte nur Positives. Es ist zu heiß, um sich negative oder nicht konstruktive Kritik anzutun. Konstruktive Kritik geht immer.
Trotz der Hitze dieser Podcast-Aufnahme und des Gefechts aber auch nochmal ein Aufruf. Einfach, dass wir es nochmal gesagt haben. Es gibt Möglichkeiten, auch für Personen, die ein Kind bei einer ungewollten Schwangerschaft nicht behalten möchten und die nicht abtreiben, diese Kinder abzugeben und ihnen die Möglichkeit zu geben, in andere Familien zu kommen. Das sind Babynester, das sind Babyklappen oder mittlerweile auch die Option der anonymen Geburt, die sehr wichtige Einrichtungen sind und wichtige Hilfsangebote und auf die wir an dieser Stelle noch einmal hinweisen wollen. Ich werde da auch noch was zusammensuchen und das mit in die Shownotes geben. Und ebenfalls in den Shownotes findet ihr auch unsere Social Media und Support-Kanäle. Das sind Facebook und Instagram, wo ihr uns als True Crime Austria finden könnt. Unsere Mail-Adresse, die lautet hinweise@truecrimeaustria.at und die Unterstützerplattformen sind Patreon, Steady und PayPal, ebenfalls unten verlinkt. Wir wünschen euch möglichst kühle Zeiten in diesem heißen Sommer.
Macht's gut und bis bald.
Tschüss.
Tschüss.